So, ihr Lieben, ich bin schon wieder hier. Letztes Mal waren einige der Meinung, es sollte nicht so lange dauern bis zum nächsten Mal. Habe ich mir zu Herzen genommen und dem Werner gesagt, sobald ein Sonntag mal wieder frei ist, dann stehe ich hier auf der Matte und freue mich, dass wir nochmal so Gemeinschaft miteinander haben können unter Gottes Wort. Habe mich auch sehr über die erste Stunde gefreut. Immer wunderbar, wenn wir an die Liebe des Herrn denken, an den Preis, den er bezahlt hat und natürlich auch daran, dass das Auswirkungen haben soll auf unser tägliches Leben. Ich habe hin und her überlegt, ich hatte zuerst gedacht, eventuell über die 144.000 etwas zu sagen. Das wäre ja eigentlich so ein Aufhänger gewesen von dem, was du eben sagtest. Aber es passte dann nicht so richtig in meine Gedankengänge und ich habe dann ein anderes Thema hier, was mir auch wichtig erscheint für die Situation hier und auch bei uns in Waldbröl. Das ist eine ähnliche Situation, nämlich was unsererseits zu tun ist, damit der Herr wieder hinzufügt, innerlich, was die geistliche Qualität angeht und äußerlich dann die Quantität, dass auch der ein oder andere wieder hierhin findet. Und da gibt es mehrere schöne Abschnitte in Gottes Wort. Ich habe einen aus dem Galaterbrief gewählt, und zwar die ersten 10 Verse von Galater 6. Lehrmäßig ein sehr einfaches Thema. Das kann jeder verstehen, aber in der Praxis ungeheuer erfolgreich, wenn wir uns danach richten, was Gottes Wort uns hier sagt. Und ich möchte natürlich in meinen Ausführungen aufzeigen, wie man zu dieser Haltung kommt, die hier beschrieben wird. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen Ruhm haben. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Wen im Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also ganz großartige Ausführungen, die wir hier gelesen haben. Und ich möchte versuchen aufzuzeigen, wie man dahin kommt, dass man das wirklich dann auch praktiziert, was hier steht. So, jetzt bringe ich doch noch was Lehrmäßiges, damit wir den Abschnitt auch richtig einordnen. Das hier ist der letzte Abschnitt im Galaterbrief. Das ist sicher keine große Erkenntnis. Das merkt man ja, der ist bald zu Ende. Was steht davor? Davor ist ein Zwischenstück, ungeheuer wichtig. Von Vers 16 bis Vers 26 wird uns berichtet, wie wir aus dem Zustand, der vorher die Galater kennzeichnete, in den ersten 5 Kapiteln bis Vers 15, wie wir davon frei werden, und dahin kommen, dass wir jetzt Gutes tun wollen, anderen. dass wir nicht mehr ständig auf der Lauer sind, irgendetwas zu entdecken, was bei dem anderen nicht in Ordnung ist. Das war nämlich das Problem der Galater. Und das ist immer das Problem, wenn das Gesetz für uns Endstation ist. Wenn unsere Gedanken nicht über das Gesetz hinausgehen, wenn wir nicht frei werden vom Gesetz, nicht in dem Sinne, dass wir gesetzlos werden, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Christus unser Gesetz, das Gesetz der Freiheit. Was vorher bei den Galatern der Fall war, das steht in Vers 15, Kapitel 5. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist eine geistliche Ironie, aber mit sehr viel Wahrheitsgehalt. Wisst ihr, wir haben alle damit zu tun gehabt in der Vergangenheit, mehr oder weniger, weil wir aufgewachsen sind in einem Kreis von Christen, die es sehr ernst nehmen. Und das sehe ich also erstmal sehr positiv. Für die Bibel wirklich Gottes Wort ist, und das soll es auch für uns sein, und die manche Hinweise der Heiligen Schrift so gedeutet haben, dass für Christen vor allen Dingen gewisse äußere Verhaltensweisen kennzeichnend sind. Eine gewisse Kleiderordnung und andere Dinge, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehe. Das ist durchaus ernst gemeint, aber ist genau der Weg der Galater, wo nämlich die Form wichtiger war, bei vielen auf jeden Fall, kann man nicht, sicher nicht von allen sagen, aber der Eindruck erweckt wurde bei vielen, dass die Form, die äußere Form, wichtiger war als der Inhalt. Wobei ich persönlich auch glaube, wenn der Inhalt stimmt, dass auch in der Form sich etwas ändert, das glaube ich auch. Aber die Reihenfolge muss wichtig sein. Zuerst der Inhalt, die eigentliche Botschaft des Evangeliums, nämlich das gereinigte Gewissen, die Liebe zum Herrn, die angezündet wird an seiner Liebe zu uns. Und aus dieser Liebe heraus wir danach fragen, was gefällt dem Herrn? Und nicht die Frage, was muss ich tun, damit ich fromm und ehrbar erscheine in den Augen der anderen. Das ist ein völlig anderes Motiv. Und Paulus macht sich die größte Mühe, den Galatern aufzuzeigen, dass sie haben im Geist begonnen, aber wollen im Fleisch vollenden. Das Fleisch, das sich nämlich nach dem Gesetz richtet und die Freiheit des Geistes nicht kennt. Und jetzt bemüht er sich in den 11 Versen von 16 bis 26, in diesen Versen aufzuzeigen, wie es von diesem Zustand, einander beißen und fressen, ständig auf der Lauer, was der andere verkehrt macht, ja, und das an die Öffentlichkeit zu ziehen, wie man davon frei wird, dahin, dass man anfängt, die Lasten der anderen zu tragen und nicht noch oben drauf zu drücken. Und das sind diese herrlichen Verse, die uns aufzeigen, wie der Wandel im Geist geschieht. Der Wandel im Geist. Das wäre auch ein Thema für sich. Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal hier gesprochen. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn ich es noch nicht gemacht hätte. Und wie es zur Frucht des Geistes kommt. Ja, der Wandel im Geist, Frucht des Geistes. Von der Fleischeslust zur Geistesfrucht heißt das Thema. Das ist dieser Zwischenabschnitt. Sozusagen das Vorspiel auf das, was jetzt in Galater 6 uns vorgestellt wird. Wenn wir im Geist wandeln, dann sind wir Menschen, die aus dem eigentlichen Inhalt von Gottes Wort, dem eigentlichen Antrieb, den ich eben schon erwähnte, nämlich überwältigt von der Liebe des Herrn, Handel, die den Heiligen Geist, den sie empfangen haben, nicht hemmen, sondern wirken lassen, der in uns dann diese Frucht der Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und so weiter, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit im Sinne der Selbstbeherrschung, sowohl in der Sexualität wie auch im, man sagt so, geistlichen Zorn. Ja, wir Brüder sind ja immer geistlich, auch wenn wir zornig sind. Aber der Zorn ist meistens nicht sehr geistlich. Und die Selbstbeherrschung, die neunte Teilfrucht, das sind ja alles Teilfrüchte, sei die Geist. Das Ganze ist die Frucht des Geistes. Alles gehört zusammen. Hilft uns auch eben unser cholerisches Temperament in Zucht zu halten und hier in der rechten Weise dann zu reagieren. Und frei zu werden von der Ruhmsucht, das ist nämlich das, was dem allem zugrunde liegt. Und das wird auch in den Versen, die ich gerade gelesen habe, noch einmal erwähnt, nämlich wenn man meint, etwas zu sein, da man doch nichts ist, dass man sich daran erinnert, was wir sind, sind wir aus der Gnade unseres Herrn. So, nachdem Paulus das in diesem Zwischenabschnitt, also Vers 16 bis 26, behandelt hat, dass man nicht mehr einander beißt und frisst, sondern jetzt etwas anderes tun, wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird. Sieh mal allein schon die Formulierung. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, das kann die Galater vorher gar nicht. Da gab es keine Fehltritte. Das war so, aus jedem Floh wurde ein Elefant gemacht. Alles war ganz schlimm, was da passiert ist. Und da muss gehandelt werden und so weiter. Und Paulus sagt, bitte, bitte, beseht die Dinge nüchtern. Vielleicht hat diese Person, ein Mensch, wird ja also offen gelassen, kann Bruder, kann auch eine Schwester sein, ja, hat nicht aufgepasst von einem Fehltritt. Es ist ja so, wenn wir im Geiste wandeln, haben wir ja engen Kontakt mit dem Herrn, vermittels des Wortes Gottes. Das ist, wenn man so will, das Medium. Ne? Schrift ist auch ein Medium. Nicht nur medial begabt, sondern ein Mittel, das uns in Verbindung mit dem Herrn bringt, Gottes Wort. Wenn wir nah beim Herrn sind, passen wir auf. Aber wenn Dinge sich zwischen den Herrn und uns platzieren, unser Blick nicht auf den Herrn gerichtet ist, dann kann sehr schnell etwas von hinten kommen, was wir einfach nicht beachten. Wir haben nicht aufgepasst. Wir sind vielleicht in eine Sünde hineingeschlittert, wo wir gar nicht hinein wollten. Und wir wissen nicht mehr, wie wir da herauskommen. Und da braucht man manchmal einen Seelsorger. Natürlich ist der Herr der Erzhirte. Und wenn wir engen Kontakt mit ihm haben, können wir auf andere verzichten. Aber wir haben nicht immer diesen engen Kontakt. Und wir sind da, damit wir uns einander stützen und helfen. Besonders auch da, wo wir merken, jemand ist irgendwie behindert durch irgendeine Last, die er mit sich herumträgt. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir diese Last entdecken, um sie allen Menschen gut werden zu lassen, dass wir das propagieren, sondern um ihm zu helfen, davon loszuwerden. Und seht, das ist so entscheidend. Wir haben das auch erlebt in Waldbröl, als wir dorthin zogen. 78, das war, die war viel kleiner als wie ihr im Augenblick hier seid und fast nur eben sehr betagte Leute, die aber auch noch ziemlich viel miteinander Probleme hatten. Und wir haben uns gefragt, wir müssen erstmal mit Gottes Hilfe erreichen, dass die Geschwister wieder ein Herz und eine Seele sind, dass man sich übereinander freut, dass man füreinander da ist. Wenn das erreicht ist, dann können wir dem Herrn vertrauen, dann wird er auch da hinzufügen, von draußen. Und genau so ist das gekommen. Aber das hat erst einmal ungefähr 10 Jahre gedauert, dass man die Abgänge stoppen konnte mit Gottes Hilfe, ja, muss einen langen Atem haben. Aber dann kamen hinzu, sodass hinterher so viele da waren, die gar nicht mehr da hineinpassten. Wir haben dann, wie man so sagt, eine Tochtergemeinde gegründet. Steinlagen heute größer ist als die Muttergemeinde, wenn man das so sagen kann, und wunderbar floriert. Aber der Anfang ist der, dass wir erst einmal das erleben, dass wir Lastenträger werden. Das Gesetz des Christus, das steht in Johannes 13, ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie der Vater mich liebt und wie ich euch liebe, so liebt einander. Das ist das neue Gebot. Und diese Liebe zeigt sich, ich sage noch einmal, dass wir die Lasten der anderen tragen. Aber wir können sie nur tragen, wenn wir sie kennen. Deswegen ist der Austausch miteinander ungeheuer wichtig. Nicht nur in den 20 Minuten hier beim Kaffee trinken, so schön das ist hier, eine schöne Einrichtung, finde ich. Aber in der Woche, über Telefon oder Zoom oder Skype, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Bei Älteren, wenn die nicht mehr gut zu Fuß sind, können wir all diese Möglichkeiten wahrnehmen. Wer noch gut zu Fuß ist, kann noch mal andere besuchen. Miteinander beten, sich austauschen. Wo sind Probleme? Wo kann ich mithelfen? Ganz praktisch. Seht mal, wir sehen dann in dem anderen nicht mehr den Konkurrenten. Nicht mehr jemand, auf den ich aufpassen muss, dass der alles richtig macht. Sondern mit dem ich mich beschäftige, um, wo er Probleme hat, sie zu lösen. Zusammen mit ihm. Und wie redet er sie jetzt an? So bringt ihr die Geistlichen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Wieso sind die plötzlich geistlich? Ja, weil dieses Zwischenstück da, diese 10 oder 11 Verse, da jetzt, Paulus sagt, die praktizieren das jetzt, die sind gehorsam, die wandeln jetzt im Geist und deswegen sind sie geistlich und können als solche handeln. Ihr, die Geistlichen, sollt ihn zurechtbringen, nicht fertig machen. Also, wenn ich jetzt mal etwas strenger rede, meine ich jetzt nicht unbedingt, dass ihr das alles so macht im Sinne der Galater, wie es vorher war, aber im Sinne der, sagen wir, der Zukunftserwartung, ja, wie das richtig geschehen soll. Nämlich, bisher wurden die runtergemacht und jetzt geht es darum, sie kommen zurecht, sie kommen wieder auf den richtigen Weg. In die richtige Richtung, dass sie wieder auf den Herrn schauen, mit den Möglichkeiten des Herrn rechnen, nicht nur mit den eigenen, die wir haben, sondern Jesus kommt mit hinein, unser Herr Jesus Christus. Und zwar im Geist der Sanftmut. Das ging denen ja völlig ab. Wie werde ich denn sanftmütig? Naja, ist ja Geistesfrucht. Gut. Aber wie entsteht denn diese Geistesfrucht? Der Sanftmut, das ist an sich ein relativ leichter Vorgang. Seht ihr, wir brauchen uns nur vorzustellen, wie viel Geduld der Herr mit uns selber hat. Also ich gehe auf jeden Fall diesen Weg. Und da staune ich, je älter ich werde, immer mehr, wie viel Geduld der Herr mit mir hat. Ich erkenne jetzt im Alter auch mal, dass ich manchmal Geschwister vor den Kopf gestoßen habe, früher, wo ich damals gar kein schlechtes Gewissen hatte. Das war der Zorn des Gerechten und so weiter. Die Dinge mussten an den richtigen Platz gestellt werden. Ich hatte ein ganz gutes Gewissen dabei. Und heute erkenne ich, in manchen Fällen, war natürlich nicht immer so, Gott sei Dank, aber doch etliche Male, dass mir da die Sanftmut fehlte, die rechte Selbsterkenntnis. Je mehr wir uns selber erkennen, desto sanftmütiger und demütiger werden wir. Desto mehr erkennen wir, dass wir aus eigener Kraft wirklich nichts Vernünftiges tun können. Nichts, was dem Herrn gefällt. Wir brauchen ihn bei allem Versuchen, bei allem uns zur Verfügung stellen, bei allen Hilfen, die wir anderen anbieten, brauchen wir erst einmal seine Hilfe für uns persönlich. Ja, und hier wird auch gesagt, wie mit der Sanftmut, wie das nämlich passiert. Wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Ihr Lieben, ich habe oft seelsorgerliche Gespräche, dass Menschen zu mir kommen mit irgendwelchen Problemen. Nun ist nicht so, dass ich nun alle Probleme habe, die alle Menschen haben. Ich habe gewisse Probleme, andere Probleme habe ich nicht. Und es sind also manchmal auch Leute dabei, die ein Problem haben, was mir fremd ist, was ich gar nicht kenne. Und dann sage ich dieser Person, hör mal, es wird nicht ganz einfach sein, jetzt mit der Hilfe, manchmal mache ich es auch so, dass ich die an andere dann verweise und sage, die wissen da besser Bescheid, die haben da mehr Erfahrung auf dem Gebiet, kannst du besser mit dem sprechen. Aber ich sage Ihnen grundsätzlich, auch wenn ich dieses Problem nicht habe oder bisher nicht hatte, ich habe andere Probleme und ich lebe genauso wie du von der Vergebung meines Herrn, von der Geduld meines Herrn. Und deswegen kann ich mich auch darunter stellen, auch wenn dein Problem nicht mein Problem ist. Aber beide haben wir dieses Problem, dass wir aus eigener Kraft nichts Gutes schaffen. Wir brauchen den Herrn. Du für dein Problem, ich für meins. Und wir wenden uns an ihn. Wir nehmen ihn mit hinein. Und wenn wir diese Haltung haben, ihr Lieben, und ich sage das jetzt mal besonders für eben die Älteren unter uns, die vielleicht auch öfters mal solche Gespräche führen, dass wir immer wieder daran denken, wenn der Herr uns vor gewissen Gefahren bewahrt hat, dann können wir das nur seiner Liebe und seiner Fürsorge zusprechen. Nicht unser Verdienst. Und wir brauchen ihn alle Zeit. Ich glaube, das ist auch in unserem Liederbuch. Ich brauche dich alle Zeit. Ne? Das kommt ja, ich habe früher immer gedacht, 6 Strophen, ich brauche dich alle Zeit. Ist auch ein bisschen übertrieben. Ne? Aber wenn man das mal durchsieht, der hat das wirklich begriffen, der Liederdichter. Ich brauche dich alle Zeit. Und seht mal, wenn wir Alten, ich darf mich ja jetzt mal auch mal als etwas älter bezeichnen hier, wenn ich auch nicht der Älteste hier bin, gerade festgestellt, der liebe Bruder ist noch 10 Jahre älter. Aber wenn die jüngeren Leute merken, dass wir Älteren uns nichts darauf einbilden, dass wir so alt geworden sind und so weise und alles besser können und so, sondern dass mit zunehmendem Alter wir mehr und mehr staunen über die Langmut des Herrn mit uns. Wenn die jüngeren Leute das merken, dann werden sie wieder Vertrauen zu uns bekommen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich bringe ein Beispiel. Ihr seid ja an die Zeit nicht gebunden, ja? Seid vorsichtig, je nachdem, was ihr sagt. Ja? Aber die Geschichte möchte ich noch erzählen, auch wenn es da so ein paar Minuten länger wird. Ich war oft in Darmstadt in einer Brüderversammlung. Und da waren viele junge Leute und ein ziemlich alter war der Onkel Rudi. Und der war sehr streng. Auch was äußere Dinge anging, da war ich nicht unbedingt so seiner Meinung, aber wir haben uns trotzdem herzlich lieb gehabt. Sehr schönen Austausch. Ich habe versucht, ihn etwas zu dämpfen auf dem Gebiet, was die äußeren Dinge anging. Und die Jugend stöhnte auch etwas darunter. Wir hatten relativ viel Jugend. Aber die jungen Leute hatten ein hervorragendes Verhältnis zu ihm, obwohl sie nicht alle seine Ideen teilten, weil dieser alte Onkel Rudi zum Beispiel mit ihnen den Büchertisch machte am Markt in Darmstadt. Stand er mit denen, der war auch schon weit über 80, wo er das machte. Am Büchertisch hat er mit den Leuten gesprochen. Und hat sich wirklich eingesetzt. Man merkte, was der so von sich gibt, das ist auch charakteristisch für sein eigenes Leben. Der hat nicht groß gepredigt und selber das Gegenteil getan, sondern er hat sich auch daran gehalten. Und ihr Lieben, das ist ungeheuer wichtig, dass wir authentisch, sagt man heute, als Christen sind. Dass jüngere Leute auch merken, auch wenn wir in manchen Dingen vielleicht in ihren Augen verschrobene Ansichten haben, aber wir sind auf jeden Fall davon überzeugt, wir wollen es aus Liebe zum Herrn tun und wollen allerdings auch mit ihnen darüber sprechen, ob man vielleicht das eine oder andere unter Umständen auch anders sehen kann, wenn es sich um zweifelhafte Fragen handelt. Also Fragen, die die Bibel offen lässt. Römer 14. Essen, trinken, Feste feiern, kann man unterschiedlich machen, sagt Paulus. Aber jeder sei in seinem Sinne völlig überzeugt. Aber nicht den anderen unbedingt von der eigenen Überzeugung so lange bedrängen, bis der um des lieben Friedens willen dann einknickt. Das war nämlich meine Haltung früher so als junger Mann, so in den 20ern. Ich habe da so lange auf die Leute eingeredet, bis sie alle meiner Meinung waren. Und ich dachte, na, hast du wieder prima hingekriegt. Aber es waren keine Lehrfragen, es waren zweifelhafte Fragen. Ich hätte die anderen auch bei ihrer Meinung lassen können. Und da müssen wir sehr, sehr gut hinschauen, was ist von der Bibel her eindeutig, da gibt es kein Entgegenkommen gegen andere. Da müssen wir für einstehen, was eindeutig ist. Aber in den Dingen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, und das ist natürlich das große Problem, ja, die zu trennen, was gehört zu den Lehrfragen, was gehört zu den zweifelhaften Fragen. Aber so weit wie möglich dem anderen entgegenkommen und in jedem Falle ein Vorbild als Christ. In Sanftmut und Langmut. Das heißt, es durchaus für möglich halten, dass auch wir versucht werden. Nicht von vornherein sagen, das kann mir nie passieren. Bei uns kann eine ganze Menge passieren, wenn wir nicht lange beim Herrn bleiben. Nicht ganz nah beim Herrn bleiben. Also, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht wirst. Und jetzt kommt dieser herrliche Satz. Einer trage des anderen Lasten. Ich sagte schon, wir müssen kommunizieren. Wir müssen uns kennen. Wir müssen die Lasten des anderen kennen. Was hat der für Probleme? Das können gesundheitliche Probleme sein. Es können seelische Probleme sein. Jemand kann mit Depressionen zu tun haben, weil er irgendetwas nicht verkraften kann. Ihn immer wieder verfolgt, vielleicht bis in die Träume hinein oder was auch immer. Es können auch Stoffwechselprobleme sein im Gehirn, also organische Probleme. Die kannst du nicht als geistliche Probleme hinstellen, die kannst du aber trotzdem geistlich angehen. Ne? Dass man solchen Leuten hilft, die solche Depressionen haben, weil das im Kopf nicht mehr richtig läuft, ja? Und ihnen hilft, das in geistlicher Weise als etwas, was der Herr ihm auferlegt oder ihr, zu tragen. Aber nicht sie zu verurteilen wegen dieser Depression, für die sie gar nichts kann, weil das organische Ursachen hat. Könnt ihr dem folgen, was ich sage? Oder ist das theoretisch? Ja? Gönnt noch voll gut. Ab und zu mal ein lächelndes Gesicht macht auch etwas Gutes aus. So. Also entschuldigt, wenn ich mal ein bisschen locker bin, aber weil ich manchmal habe ich den Eindruck, ihr guckt so ratlos. Ich denke, hoffentlich habe ich das richtig erklärt. Also sagt mir, wenn irgendetwas nicht ganz stimmt, könnt ihr euch ruhig irgendwie bemerkbar machen. Ja. Also, mit Depressionen war ich gerade zugange. Ja. Nicht jede Depression ist jetzt der Depressive selber schuld dran, sondern Gott hat diese Dinge zugelassen. Das kann eine ganz große Prüfung sein. Und dann braucht er solche, die mitfühlend ihn dann begleiten. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass eine Depression Folge eines Fehlverhaltens ist, von Sünde, dann müssen wir natürlich völlig anders vorgehen. Und dann muss die Sünde aufgedeckt werden. Das haben wir im Psalm 32. Da wird das beschrieben. Mit David und Bathseba und Nathan, seinem Seelsorger. Also, aber das sind in jedem Falle Lasten. Wir tragen mit. Und es ist die Erfüllung des Gesetzes unseres Herrn. Das Gesetz des Christus. Die Liebe füreinander. Seht mal, wenn wir uns wenig besuchen, wenn wir uns nicht austauschen, wenn wir uns nicht um den anderen kümmern, dann ist das ein Mangel an Liebe, an Bruderliebe. Die Bruderliebe führt uns zum anderen. Und wenn wir merken, wir kommen hier in die Stunde hinein oder vielleicht noch vor der Tür und er sieht so traurig aus oder sie, vielleicht anders wie sonst, ja, dass wir uns sagen, wir können ja jetzt nicht vor der Stunde jetzt da groß drüber reden, aber dass wir hinterher sagen, hinterher will ich Sie einfach mal fragen, ob Sie ein Problem hat oder ob wir uns mal zusammensetzen oder mal einen Spaziergang machen im Sommer oder wie auch immer, es gibt ja viele Möglichkeiten. Keiner muss mit seiner Trauer allein sein, mit seinem Problem, sich niederdrücken lassen. Dafür sind wir als Gemeinschaft auch da. Wir sind ja nicht nur Individuen, wo jeder für sich selber klarkommen muss, sondern dafür sind die Brüder und Schwestern, dass wir eben Lasten tragen. So, und zu diesem Lastentragen müssen wir natürlich noch was sagen. Lastentragen heißt nicht nur mal eine Last aufheben und dann wieder auf ihn legen, sondern das ist ein Dauerzustand. Ne, wenn wir uns erkundigen, was den anderen niederdrückt, dann stellen wir uns mit ihm unter diese Last. Wir fangen an, mit ihm dafür zu beten. Vielleicht muss man auch gewisse Übungen machen, aber das sprengt jetzt unseren Rahmen. Aber es ist auf jeden Fall mit Zeit verbunden. Ich denke, das ist klar. Wir brauchen Zeit füreinander. Und wir tragen sie so lange, bis die Last verschwunden ist. Vielleicht kommt eine neue Last, könnte sein. Aber wir sind dann immer irgendwo mit Geschwistern im Kontakt, die einfach unsere Hilfe brauchen. Und wenn es nur ein tröstendes Wort ist, oder dass wir zusammen beten, das kann man übrigens auch am Telefon. War für mich auch ein bisschen ungewohnt, als ich das zum ersten Mal machte. Ich stelle jetzt fest, es rufen ja sehr viele an wegen solchen Gesprächen, die nicht in unserer Gegend wohnen. Rufen von weit her an. Und ich bete mit ihnen immer am Schluss, in der Regel. Und ich merke, dass das Gebet das Beste ist, was ich tun kann mit ihnen hinterher. Wie die Erleichterung, die dann da ist. Jemand trägt sie im Gebet und wir dürfen es gemeinsam vor den Herrn bringen. Das ist auch Lastenträger, das Fürbittegebet. Aber eben auch mit ihm zusammen. Ich meine, das wäre so ein Thema, das müsste man mal unter sich mal behandeln. Wie wir das im einzelnen Fall so sehen können. Dass wir füreinander da sind, das ist natürlich auch nur möglich, wenn wir so demütig sind, ja, auch die Älteren, dass wir auch mal zugeben, dass wir eine Last haben, die uns manchmal etwas schwer erscheint, wo wir schon dankbar wären, wenn jemand mittragen würde. Es ist mit der Vergebung genau das Gleiche. Vergeben können auch Weltmenschen, so von oben herab, so huldvoll. Aber um Vergebung bitten, das ist äußerst selten in der Welt. Denn um Vergebung bitten, musst du demütig sein. Du musst zugeben, dass du irgendwo Schuld auf dich geladen hast. Und das gehört zur Gemeinschaft. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wieso kommt er dieser Satz dahin? Passt er dahin? Ich glaube schon. Wenn jemand nämlich meint, etwas zu sein, dann verzichtet er auf Lastenträger. Das schafft er alleine. Der braucht keinen, der ihm hilft. Und dieser Mensch wird einsam. Und er ist es selber schuld, weil er zu viel von sich hält. Wenn wir wirklich uns im Lichte Gottes betrachten, erkennen wir, jeder von uns, dass wir Lasten zu tragen haben. Und zwar Lasten, die auch im Begriff sind, uns niederzudrücken. Und das, von daher ist wirklich ein Segen des Herrn, ist ein wunderbares Angebot, wenn Brüder oder Schwestern da sind, die mithelfen, diese Last zu tragen. Aber ich sage nochmal, dann darf ich nicht diese Meinung von mir haben, etwas zu sein, mehr zu sein als die anderen. Wenn wir am Wort nehmen, ne, Werner, und ich zum Beispiel. Und auch noch einige andere hier. Ja, wir werden ja von vielen so betrachtet. ich habe zumindest den Eindruck, dass wir zwar da sind, um Lasten zu tragen, aber es ist relativ selten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich darf dich doch mal anreden, ne? Ausnahmsweise, ja. Also bei mir ist das so, ich habe den Eindruck, viele Leute meinen, ich habe überhaupt keine Lasten. Das geht alles so wunderbar. Ne? Der dient ja am Wort, der weiß alles besser, meinen auch manche. Das meine ich allerdings nicht von mir. Und wir brauchen das auch. Was meint ihr, wie dankbar ich bin? Und das geht ihm mit Sicherheit auch so, so weit kennen wir uns ja. Wenn auf Konferenzen da, manchmal kommen da so alte Mütterchen an, kommen zu mir und sagen, Bruder Martin, ich bete jeden Tag für dich. Da kommen mir regelmäßig die Tränen. Ich sage, wo gibt es denn sowas? Oft kenne ich die gar nicht. Manchmal kenne ich sie schon, also zumindest kommen sie mir bekannt vor. Aber das muss man sich immer vorstellen. Und ich bedanke mich dann auch von ganzem Herzen. Ich sage, das brauche ich auch. Jeder von uns braucht das. Dass andere auch mittragen. Und ich sage mal, wenn es nur in Anführungszeichen im Gebet ist. Schon eine wunderbare Hilfe. Ja, weil wir eben darum wissen, dass wir aus uns selber nichts sind. Paulus schreibt in Korinther, 1. Korinther 4, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Für mich einer der wichtigsten Verse. Wenn Gott uns Gaben gegeben hat, die in den Augen von anderen erstrebenswert sind, dann ist das nur seine Gnade. Und deswegen wollen wir unser eigenes Werk prüfen. Was haben wir mit der Gabe gemacht, die Gott uns gegeben hat? Ne? Wir mit der Gabe der Verkündigung. Jeder von euch hat auch Gaben. Sind nicht alle in der Verkündigung, aber sie sind alle von Gott. Und jeder prüfe erstmal seine eigene Gabe, beziehungsweise den Einsatz seiner Gabe. Wird das wirklich in Abhängigkeit vom Herrn getan? Achte ich sie so, wie ich sie achten sollte? Wenn es eine göttliche Gabe ist, er gibt keine Gaben, die verächtlich sind. Auch die verborgenen Gaben haben ihre Wichtigkeit. Das ist ja uns nicht neu. Und ja, wir sollen uns prüfen. Arbeiten wir mit diesen Gaben? Sind wir fleißig? Setzen wir sie ein? Oder lassen wir sie brach liegen? Dafür werden wir Lohn empfangen oder nicht. Wenn einer nicht die Gabe der Verkündigung hat, wird Gott auch nicht von ihm verlangen, dass er verkündigt. Er hat eine andere Gabe. Aber die soll er einsetzen und die Schwestern natürlich genauso. Dann wird er oder sie an sich selbst allein und nicht an dem anderen Ruhm haben. Und denn jeder wird seine eigene Last tragen. Das ist doch interessant, ne? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Und weil die Zeit schon weit fortgeschritten ist, spare ich mir das diesmal. Das kannst du ja vielleicht mal machen oder sonst jemand. Wie das passt mit Vers 2, ist ja hochinteressant, aber lass mir mal das Problem hier erkennen. Lassen wir jetzt mal weg, weil wir nämlich nicht mehr viel Zeit haben, möchte ich gern noch auf die letzten Verse zu sprechen kommen. Wer im Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Das ist ein Vers, den wir natürlich sehr gerne lesen, ja, und auch erleben, wie der Herr das tut. Und jetzt kommt ein Vers, wo ich auch manchmal denke, komisch, wieso steht der jetzt hier? Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Ah. Ich glaube, wir merken schon, warum der hier hinpasst. Wenn man den Zusammenhang beachtet, die Lasten tragen, mittragen, das ist ein Säen. Wer das tut, wird auch etwas ernten. Da braucht ihr nur in die Altenheime zu gehen und euch mit den Alten unterhalten, die so bitter sind, so verbittert. Ja, sie werden nicht besucht, sind von allen vergessen, schimpfen nur über andere. Dann fragt sie einmal, wie oft sie denn, als sie jünger waren, Ältere besucht haben. Das, was sie jetzt vermissen und anderen vorwerfen, haben sie es selber getan? Wir ernten im Alter, was wir in der Jugend gesät haben. Und wir säen richtig, wenn wir einander die Lasten tragen. Alles, was damit zusammenhängt. So hat das hier durchaus einen Sinn, dieser Vers. Dass man sich nicht einfach über Dinge, die Gottes Wort uns sagt, und Paulus hier im Auftrag des Herrn durch den Heiligen Geist niedergeschrieben hat, dass wir die nicht beiseite legen, als ob das keine Bedeutung hat. Wenn wir in dieser Weise sehen, im Geiste wandeln, damit fing das ja an, den Heiligen Geist seine Frucht entwickeln lassen in unserem Leben, aufeinander Acht haben, um uns zu helfen und so weiter, dann ernten wir nämlich, was wir im Geist gesät haben. Das ist doch wunderbar. Und hier bringt Paulus, nachdem er zunächst den irdischen Aspekt behandelt hat, das ist ja im Miteinander hier in der Gemeinde, ja, und was alles zur Gemeinde gehört, fürs Diesseits, was er bisher behandelt hat. Und jetzt kommt die ewige Komponente hinein, das ewige Leben. Seht, wir arbeiten für die Zukunft. Aber unsere Arbeit kann schon Früchte geben in der Gegenwart, in der Erleichterung für die Brüder und Schwestern, um die wir uns kümmern. Aber es hat einen ewigen Hintergrund. Ich weiß, das erste Mal, wo ich überhaupt mal so eine kleine Predigt gehalten habe, ich glaube, ich habe das euch schon mal erzählt, in der Antoniterkirche von Köln. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich da, wo ich da meinen Sprachfehler verloren habe? Da ging das, ihr wisst ja nicht so genau. Habt ihr nur ein paar Minuten Zeit? Also dauert höchstens 3 Minuten, was ich jetzt erzähle. Es war so, als ich Lehrer lernte im ersten Semester, da hatte ich noch einen Sprachfehler. Und da kam der Professor mit der Sprecherziehung, der hat mich vor allen Studenten da blamiert und hat gesagt, Sie Vetter, wenn Sie vor die Klasse treten, die lachen sich alle halb tot. So ein paar Wochen später hatten wir in der Antoniterkirche in der Schildergasse in Köln, die kennt ihr ja vielleicht, ja, Schildergasse, Hohe Straße, da gibt es diese Kirche, Antoniterkirche, war eine Evangelisation mit einem Bruder, den ich nicht kannte, das war auch nicht von der Versammlung. Ich habe mich da hingeschlichen dann in die Kirche dort und der sprach zu dem Thema, hat das Leben ohne Christus einen Sinn? Und er hat an sich ganz nett gesprochen, aber sehr schlecht argumentiert. Und die Kirche war voll, ich hatte den Eindruck, nur Ungläubige. Und er hatte den Mut, die aufzufordern, nach der Predigt sich zu äußern. Und das taten die auch ganz kräftig und machten den Mann da fertig. Und ich saß, ihr wart ganz voll, die Kirche, die standen noch überall. Ich hatte noch einen Sitzplatz ergattert. Und ich saß da und denke, du musst doch da was sagen. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, wenn sie was sagen, die lachen sich alle halb tot. Da weiß ich noch, wie ich zum Herrn gerungen habe. Herr, gib mir jetzt die Freimütigkeit, sagt mir ja damals, aufzustehen und auch mit dem Sprachfehler, dass das nicht zu komisch klingt. Naja, und dann habe ich mich dann vorsichtig gemeldet und der sah das und der merkte, der will dir nichts Böses, der nahm mich sofort dran. Ich stelle mich hin. Der Sprachfehler war weg. Und dann habe ich dann argumentiert, das ist jetzt unser Thema, warum ich das jetzt hier erzähle, dass das Leben, der hatte nämlich gesagt, das Leben ohne Christus hat gar keinen Sinn. Und das war natürlich übertrieben. Ich habe dann gesagt, das kann man nicht so sagen. Das Leben ohne Christus hat durchaus einen Sinn. Ne? Für Anthroposophen und so Leute, die, nicht Anthroposophen, ja, genau, die sich um Menschen kümmern, ja, Menschenfreunde. Also nicht, dass jemand sagt, ich habe Reklame für die Anthroposophen, das war ein Versprecher jetzt, ne? Für die Menschenfreunde. Die tun Gutes, ja, in vielen Bereichen. Aber, sagte ich, das endet mit dem Tod. Weiter geht das nicht. Und wer an Christus glaubt und Christus selber, der hilft über den Tod hinaus. Das hat eine ewige Bedeutung. Das ist der Unterschied. Und das wird hier auch gesagt. Fürs ewige Leben. Und dann sagt Paulus, und damit komme ich zum Schluss, lass uns nicht müde werden. Seht mal, wenn man älter wird, dann ist die Gefahr recht groß, dass wir nur noch auf den Heimgang warten. Das will ich niemand von uns unterstellen, aber ich möchte schon im Voraus Prophylaxe anwenden, das zu wenig. Wenn wir uns auf den Heimgang freuen, das ist wunderschön, aber bis dahin legen wir die Hände nicht in den Schoß, es sei denn, wir beten für jemand. Ansonsten wird Gutes getan. Wo sind Menschen, denen ich Gutes erweisen kann? Und ich sage noch einmal, das fängt mit dem Fürbittegebet an. Und wenn ich in der Fürbitte Menschen vor den Herrn bringe, dann kann ich dem Herrn auch sagen, Herr, zeige mir, wo ich darüber hinaus im praktischen Bereich irgendetwas Gutes für diese Person oder auch andere tun kann. Und zuerst an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, zuerst die ersten Ansprecher, Ansprechpartner sind die Geschwister, die sich hier in der Industriestraße versammeln. Aber es sind nicht die Einzigen. Darüber hinaus ebenso. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Was ist denn seine Zeit? Das kann eine Zeit hier sein, dass wir schon etwas ernten. Ich erlebe das vielfach, dass Menschen mir schreiben oder telefonieren, die vor 40 Jahren zum Herrn gefunden haben. Ich habe das damals gar nicht mitbekommen. Das war in einer Familie, ich habe zu den Eltern gesprochen, und die Tochter, die 10-jährige Tochter war dabei, die habe ich eigentlich kaum beachtet. Und die schreibt mir etwa vor einem halben Jahr, sie wäre immer noch mit dem Herrn unterwegs und hätte sich damals bekehrt. Und da hatte ich zuerst gedacht, das wäre die Mutter gewesen. Und aus meiner Antwort merkte sie, dass ich an ihre Mutter dachte. Nee, sagt sie, ich bin nicht die Mutter, ich bin die Tochter, die dabei war. Und ich wusste überhaupt gar nichts davon. Das ist doch wunderbar, wenn man so etwas erlebt, wie der Herr weiter führt. Und seht mal, auch der nicht jetzt ständig evangelisiert, allein durch das Leben mit dem Herrn, dass die Menschen merken, die haben eine lebendige Hoffnung, die haben ein wirkliches Ziel, das Leben ist sinnlos für diese Menschen. Könnt ihr Vorbereiter sein für solche Menschen, wenn die dann eines Tages vielleicht unter das Evangelium kommen, es dann wage mit dem Herrn, weil sie euch kennengelernt haben, weil sie wissen, das stimmt, was der Mann da vorne von der Kanzel sagt. Ich habe das in dieser Person erfahren. Leben aus Gott, Veränderung und natürlich seine Zeit. Letztendlich, wenn wir es hier nicht hören, dann am Preisrichterstuhl Christi, wo wir empfangen, je nachdem, was wir getan haben, wie Paulus den Korinthern schreibt. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und ich habe so gedacht, seht mal mit dem Ukraine-Krieg, ne? Da sind ja eine Menge Leute jetzt hier rübergekommen. Wir haben unseren Andreas sofort an die Grenze geschickt und auch in die Ukraine hinein. Er hat ja sehr viele Kontakte, hat uns eine Menge Leute besorgt, die wir dann verteilt haben in verschiedenen Gemeinden, bei uns natürlich auch. Und da hatten wir diese Gelegenheit, Gutes zu tun. Das waren teilweise Mitarbeiter von uns, es waren aber teilweise auch Leute, wie man so sagt, aus der Welt, die noch nicht errettet waren. Die kamen jetzt in unsere Zusammenkünfte. Und wir hatten eine wunderbare Möglichkeit, diesen Leuten zu helfen. Und so gibt es so vieles. Es werden ja immer mehr. Und viele stöhnen darüber. Ich sage, das ist doch die Gelegenheit für uns. Von Afghanistan, stellt euch das mal vor, in Afghanistan. Wir haben in Afghanistan auch gearbeitet. Wir hatten da mal so einen Einsatz bei so einem Erdbeben, Katastropheneinsatz. Unser Bruder ist dahin, das war noch der alte Missionar da vom Kongo, Helmut, da oben von der Waterkant. Kannst du dich da, war doch einer, Wie ist denn noch? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der war dann drüben, der hatte einen Afghanen als Übersetzer, ja, der konnte ja nicht Afghanisch, und der durfte dem nichts vom Herrn erzählen. Das hat er am Ende dann doch getan, als er wieder abreiste. Aber es war äußerst gefährlich. Und jetzt kommen die Leute von sich aus, landen die hier in Deutschland. Oder die Iraner. Wie viele kommen hier zum Glauben? Was Gott da tut. Oder die Syrer. Aus so vielen Ländern, wo man kaum hinein kann. Wir sollten anfangen, dafür zu beten, uns die Augen öffnen zu lassen und daran denken, dass auch wir als ältere Leute, das sind ja oft auch jüngere Leute, durchaus ernstzunehmende Ansprechpartner sind. Denn aus diesen Kulturen, wo die kommen, da spielen die Alten eine sehr große Rolle. Die haben sehr schnell großes Vertrauen zu uns. Und da habt ihr hier in Gummersbach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten als wir in Appenhagen. Da müssen wir nämlich schon etwas laufen, damit wir solche Leute dann kennenlernen. Also ein paar praktische Hinweise. Ihr Lieben, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollen uns nicht niederdrücken lassen, wenn jetzt noch einige Stühle leer sind. Das kann auch anders werden. Aber in jedem Leben von uns, ja, in jedem Einzelnen, hat der Herr noch Ziele. Er hat noch Möglichkeiten, ihm zu dienen. Es sind noch Menschen, die auf uns warten. Aber wir müssen zu den Geistlichen zählen, die den Geist wirken lassen durch Gottes Wort. Und damit komme ich nun endgültig zum Schluss. Welchen Stellenwert hat die Lektüre der Heiligen Schrift in deinem und in meinem Leben? Wie oft denke ich darüber nach? Nicht nur, dass ich in der Bibel lese, sondern auch, wenn ich nicht in ihr lese, aber über Bibelverse, Bibelaussprüche, Verheißungen nachdenke. Und dem Herrn dafür danken, was er alles für uns, für mich vorbereitet hat. Kann ich das wirklich sagen, wie Paulus sagt, ständig im Gebet? Oder wie Gott dem Josua sagt, das soll Tag und Nacht auf deinem Herzen sein. Darüber sollst du nachdenken. Die Bibel war ja damals noch nicht so dick, ja, aber immerhin die 5 Bücher Mose, das war schon einiges, wo er sich mit beschäftigen konnte. Aber dann hast du Erfolg, wird ihm gesagt. Und wenn wir uns wenig mit dem Wort beschäftigen, ihr Lieben, dann ist das etwas, was uns auch wenig berührt, was wir jetzt gesagt haben. Aber wenn uns der Herr wirklich über alles geht, dann wollen wir ihn kennenlernen. Und dann wird er uns motivieren, antreiben und uns den Blick öffnen, für die Werke, wie Paulus in Ephesern schreibt, die Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen.